freue mich sehr, dass Sie alle da sind, dass Sie alle gekommen sind. Begrüßt bitte mit mir herzlich Leonie und Sina von Couchgeflüster und Bea von Große Töchter. Ich stelle euch ganz kurz vor, die Sina und die Leonie haben einen Podcast, da geht es um Sex natürlich auch, aber um Dating, um Liebe, um noch was Drittes.
Liebe, Sex, Dating und wir haben auch Mama geflüstert.
Liebe, Sex, Dating, doch, es geht schon auch um Sex. Machen den sehr erfolgreich, jetzt schon 6 Jahre und ein paar Monate schon.
Genau, ein paar zerquetscht.
Backstage haben wir schon drüber gesprochen, das ist sie ganz genau. Und die Bea Frasel ist eine der coolsten Feministinnen, die wir hier in Österreich haben. Sie war eine Podcast-Pionierin, glaube ich, mit Große Töchter und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, was ganz radikal einfach vorschlägt, entromantisiert euch. So, damit haben wir das Set aufgespannt. Ich würde gern mit euch über feministischen Sex sprechen und ich fange mal bei euch an. Ich habe ein bisschen reingehört in eure Episoden und ihr habt auch, ist zwar schon ein bisschen her, eine Frage-Episode gehabt mit dem Titel »Ist es unfeministisch, wenn ich beim Sex dominiert werden will?«
Ja.
So, genau. Und jetzt teilt mal ein bisschen die Erfahrungen und eure Meinung sozusagen, wenn Feminismus und Sex zusammenkommen. Wie geht das?
Ja, Worlds Collide, würde ich mal sagen, teilweise. Also das war eine Folge, die wir im Zuge einer Community-Umfrage gestaltet haben. Also wir kriegen ja immer wahnsinnig viele Themenvorschläge auch von unserer Community, die sehr aktiv ist, was wir voll schön finden. Und das kommt immer wieder mal so durch, dieses Thema. Also dass die Mädels dann so vorsichtig fragen, kann ich das eigentlich mit mir vereinbaren? Ich stehe eigentlich auf ganz andere Dinge, stehe im Alltag aber wieder für was anderes. Wie geht sich das aus? Und ich finde, dass das voll ein interessantes Spannungsfeld auch ist, nämlich auch, dass die Leute dann fragen, ob es okay ist. Und ich denke mir dann immer, solange du es okay findest, ist es okay. Solange es sich für dich gut anfühlt, ist es okay. Aber natürlich ist es, ich glaube, wenn man im Alltag eben auch sehr resolut sein muss auch oft oder sehr resolut sein will, und dann im Schlafzimmer eher auf, andere Dinge steht, hat man oft so ein bisschen so das Problem vielleicht auch, dass man das Gefühl hat, man verleugnet einen Teil auch von sich oder man ist nicht ganz man selber oder, also das finde ich immer sehr spannend, dass gerade Frauen immer auf die Idee kommen, es stimmt was nicht, weil einfach sehr unterschiedliche Pole in ihnen existieren. Und ich glaube, das existiert ja in jedem von uns und nicht nur zwei unterschiedliche Pole, sondern ganz viele verschiedene Facetten. Wenn wir, weil du gesagt hast, 6 Jahre, ja, wir sind auch schon ein alter Podcast-Hase, mehr oder weniger. Bei uns war es auch so, dass wir teilweise, wenn wir alte Folgen anhören, uns denken, um Gottes Willen, so die sagen, was wir damals super gefunden haben und heute gar nicht mehr so machen würden, jetzt auch im Sinne von ja, Ghosting, Dating-Erfahrungen, wie wir was gehandelt haben zu dieser Zeit. Also ich glaube,
das Ghosting ist deine Sache.
Das ist mein Problem, glaube ich, ein bisschen, ja. Aber ich glaube, das Thema, man verändert sich, Bedürfnisse verändern sich, Wünsche verändern sich, das hat ja irgendwie jeder und das begleitet uns alle.
Aber es ist immer auch Thema. Auf alle Fälle. Auch Thema. Ich finde es spannend, dass sie dann euch fragen, ob das okay ist.
Ich glaube,
als große Sexmoralinstanz.
Genau. Ja. Moral würde ich da jetzt nicht so unbedingt sagen. Aber was wir damals auch als Conclusio reingegeben haben, war, hinterfrag mal deinen Pornokonsum. Schaust du dir nur Mainstream-Pornos an? Weil das ist sozusagen, wie auch viele Menschen in dem Fachfeld sozusagen, sag jetzt mal, Welt auch so, also sozialisiert werden, so soll es ausschauen. Und ein großes Resultat ist bei unserer Umfrage gewesen, die Menschen, die keine Mainstream-Porno nutzen, haben tendenziell auch nicht mehr diese Haltung, dass sie gedemütigt werden wollen beim Sex.
Wirklich?
Und das fand ich einen sehr interessanten Aufschluss damals. Wir haben das zu einem gewissen Teil reingebracht, aber wir haben ja natürlich auch sehr viele Nachrichten. Wir nennen sie unsere Lauschis. Unsere Lauschis haben uns auch sehr viel dazu geschickt, auch im Nachhinein. Und das fanden wir eigentlich ziemlich spannend und finden deswegen, ich habe es vorhin schon in der Garderobe gesagt, ich glaube, feministischer Sex geht sich mit einem heterosexuellen Mann meistens nicht mehr aus.
Ah, okay, Bea. Das ist ein Einstieg.
Ich erstaunlich
ein Ego. Ich habe schon gesagt, du hast in deinem Buch Entromantisiert euch, gehst du mit der Romantik relativ hart ins Gericht und sagst, dass diese ganze romantische Überfrachtung, die wir halt als also Hollywood und so weiter, was uns halt immer erklärt wird als oberstes Maxim unseres Lebens, wenn wir irgendwann einmal einen haben, den festhalten und dann ist das Leben in Ordnung, dass das eher Frauen eher schadet, als es ihnen nützt. Würdest du es beim Sex auch so sehen?
Es gibt in meinem Buch ein Kapitel über Sex, wo ich darüber schreibe, dass gerade in heterosexuellen Konstellationen der Sex für Frauen ganz oft eben nicht gut ist. Und da gibt es ja zahlreiche Studien mittlerweile, die einen Orgasm-Gap eben aufzeigen, dass Frauen, die Sex mit Männern haben, bei diesem Sex ganz selten Orgasmen erreichen, dass Männer aber ganz oft Orgasmen erreichen und dass diese Frauen auch nicht irgendwie inhärent Orgasmusprobleme haben, sondern weil sie, wenn sie Sex mit anderen Frauen haben, haben sie Orgasmen. Auch wenn sie masturbieren, haben sie Orgasmen. Sie haben die Orgasmen halt nur dann nicht, wenn sie mit Männern schlafen. Und was ich dabei auch noch relevant finde, ist, also der Orgasm Gap ist natürlich nicht das Einzige, woran man diese Diskrepanz festmachen kann, sondern es gibt auch, also ich finde einen Text von Lily Loveborough da ganz spannend, der heißt The Female Price of Male Pleasure. Und da geht es darum, wie normalisiert Schmerzen beim Sex für Frauen sind und unangenehme Erfahrungen beim Sex. Und die sagt, wenn Frauen davon sprechen, dass der Sex gut war, dann meinen sie damit, oder also das zeigen uns halt Umfragen und Studien, dass der Sex nicht wahnsinnig unangenehm war und dass er nicht traumatisierend war. Wirklich? Wenn Männer sagen, dass er gut war, dann meinen sie, dass er gut war. Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen dahingehend, was guten und schlechten Sex ausmacht, weil Frauen einfach lernen von klein auf, dass es auch was mit Aushalten zu tun hat. Und dass Sex und Sexualität nicht wirklich was ist, was für mich da ist, sondern etwas, was ich sozusagen machen muss, um eine andere Person, einer anderen Person sexuell zur Verfügung zu stehen, in gewisser Weise. Mhm. Und ja, also um dann nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Also was ich sehr spannend finde, ist, dass gerade in liberal-feministischen Diskursen Sexualität ganz oft als etwas besprochen wird, was frei ist von einem patriarchalen Bedingungsgefüge. Also sozusagen, wir leben im Patriarchat, aber dann gibt es halt diesen einen Raum des Sexuellen und da findet das nicht statt. Da dürfen wir alles tun und das ist sozusagen der Freiraum vom Patriarchat und das halte ich für eine falsche Vorstellung. Also ganz oft ist es ein Bereich, wo patriarchale Normvorstellungen ganz besonders kondensiert zum Vorschein treten, weswegen ich der Meinung bin, dass wir sehr wohl, wie du das auch schon gesagt hast, unsere sexuellen Begehren auch kritisch feministisch befragen sollten, weil die entstehen nicht in einem Vakuum. Wir leben alle in einer Gesellschaft, die ist in bestimmter Weise geprägt. Wir sind von dieser Gesellschaft geprägt. Wir sind von patriarchalen Normen geprägt in dieser Gesellschaft. Das heißt, das, was wir wollen, ist nicht das, was wir wollen. Ja? Also wir, sozusagen, wir können zwar tun, was wir wollen im Bett, aber wir können selten wollen, was wir wollen, weil wir nicht in einem Vakuum leben.
Ja, aber Sina, wenn du sagst, okay, alles, was ich möchte, ist natürlich dann auch in Ordnung. Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, dann ist es schon allein deswegen nicht in Ordnung, weil ich gar nicht weiß, was ich will.
Ja, wobei ich da auch unterscheiden möchte zwischen einer individuellen Ebene und einer gesellschaftlichen Analyse. Ne? Also jede Frau macht Dinge, die nicht feministisch sind. Ich sitze hier geschminkt, ich habe meine Nägel gemacht, nichts daran ist feministisch. Ja?
Aber auch nicht unfeministisch, oder?
Ich würde schon sagen, dass es ein Versuch ist, sich einer bestimmten Schönheitsnorm anzunähern. Das ist nicht feministisch. Ja. Das heißt nicht, dass ich keine Feministin bin oder irgendwie eine schlechtere Feministin, aber das heißt, dass ich halt mit dem System, in dem ich lebe, in gewisser Weise versuche, zurechtzukommen. Ne. So. Und das geht so besser, als wenn ich es anders machen würde. Und so ist das halt in allen Lebensbereichen. So, wir leben halt in einem imperfekten System, in dem wir versuchen, zurechtzukommen. Und wir sind alle geprägt von Stereotypen, Geschlechternormen, von Geschlechterrollen, von patriarchalen Vorstellungen.
Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber die Frage, zum Beispiel, wo ihr eure Episode gemacht habt, ist es unfeministisch, wenn ich beim Sex dominiert werden möchte? Mhm. Das kann ja dann, also ich kann ja sozusagen im Schlafzimmer oder wenn ich Bedürfnisse habe, ja wahrscheinlich nicht immer das komplette Patriarchat zuerst
natürlich
analysieren.
Nicht,
ja. Und ich habe ein Gefühl dazu. Also möglicherweise finde ich das halt gut.
Genau, das ist die individuelle Ebene.
Ebene. Ich möchte einmal noch kurz sozusagen beantworten, was in dieser Episode gefragt wurde. Und dann wäre es ja doch mit einem Ja zu beantworten, oder? Also mit einem, es ist nicht unfeministisch, wenn ich das möchte.
Würdest wir haben es mit Jein beantwortet.
Jein, genau.
Also wir haben es mit Jein beantwortet, weil wir schon auch aufrufen zum Hinterfragen, woher sexuelle Bedürfnisse auch kommen. Und ich persönlich weiß es, weil ich habe eine Zeit lang Mainstream-Pornos konsumiert. Ich habe sehr lange meinen ersten Porno erst mit 27 mal angesehen, weil ich Angst hatte sogar von dem, weil es meine Sexualität beeinflussen kann und hat es auch. Erst dann habe ich eigentlich mir gedacht, eigentlich wäre das cool auszuprobieren und ich habe gemerkt, dass es meinem Gegenüber, also ich bin bisexuell, meinem männlichen Gegenüber gefällt. Und natürlich spielt das, was man will in Dating-Situationen und auch in Beziehungen, dem anderen ja trotzdem gefallen. Aber das Hinterfragen davon ist wichtig und ich glaube, es ist ja im Grunde eine individuelle Entscheidung und wenn jemand sagt, er möchte das so handhaben, dann ist es voll legitim und in Ordnung und wir verurteilen das auch nicht, aber wir rufen dazu auf, mal zu hinterfragen, woher diese Bedürfnisse kommen oder diese Wünsche und auch vielleicht das mal zu öffnen und auszuprobieren, wäre es anders, wenn? Also
Das heißt, ich habe es jetzt immer noch nicht richtig verstanden. Ihr würdet sagen, also diese einfache Frage, ja, nein, ist das unfeministisch oder feministisch? Ich würde sagen, es ist feministisch oder unfeministisch.
Wir haben es mit Jein beantwortet, aus dem einfachen Grund, weil, weil es ist natürlich verstanden. Auf der gesellschaftlichen Ebene, was du ihm auch gesagt hast, können wir es nicht so beantworten. Es hätte etwas Tieferliegendes. Aber wenn jemand individuell sich entschließt, das haben zu wollen, finden wir, wer sind wir, how are we to judge?
Aber ich finde zum Beispiel, ob sie am Mann auch so viel Gedanken macht, wenn er mit einer Frau ins Bett geht.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Weil ich glaube, der geht einfach ins Bett und denkt sich, geil. Nein. Und ich glaube, du müsstest mal hin. Also wenn ich mir denke, ich habe mir jetzt in meinem Leben noch nie Pornos angeschaut, mich gezwungen, den anzuschauen, habe mir gedacht, und habe dann daraufhin meine Sexualität irgendwie prägen lassen. Mhm. Ich habe mir Sachen angeschaut, ich habe eine geschaut und mir gedacht, ne, weitergeschaut und denke mir, schon, interessant, okay. Hm. Ich glaube, man darf auch so ein bisschen die Eigenverantwortung nicht ganz vernachlässigen, weil aber ich entscheide ja auch immer.
Junge Menschen auch.
Ja, voll, aber ich darf ja trotzdem als Frau entscheiden, was schaue ich mir an oder was praktiziere ich wirklich. Ich muss nicht, nur weil jetzt dieses und jenes gerade irgendwie so aufpoppt und Trend ist, mitmachen. Ich kann auch sagen, kein Bock drauf. Oder ja, es ist einfach so, ich stehe auf dominiert werden, ich stehe nicht auf dominiert werden. Ich finde, also das an sich ist für mich schon ein feministischer Akt, wenn ich sage, ich mag das einfach, Punkt. Da folgt keine Erklärung, da folgt keine Rechtfertigung. Ich stehe drauf, es ist einfach so. Also ich glaube, das darf man, man darf Frauen nicht immer dazu anhalten oder sie von ihnen erwarten, dass sie immer in ihrem Privatleben fürs gesamtgesellschaftliche Leben und Denken und für alle Frauen, ich glaube, man darf einmal nur leben. Und gerade im Schlafzimmer darf man nur Sex haben einmal. Es ist einmal okay, sich nicht korrekt feministisch zu verhalten, weil wir sind so verkopft, oft wir sind ohnehin schon so verkopft, sind wir nur mehr in unserem Kopf, weniger in unserem Körper. Und ich glaube, durch das Spüren, durch das Fühlen, wie fühlen sie Berührungen an, wie fühlen sie bestimmte Positionen für mich an, komme ich ja genau dahin zu entscheiden, was gefällt mir nicht. Also ich glaube, so im Tun entstehen auch diese Vorlieben ein bisschen.
Ich würde einen Moment noch kurz bei dem bleiben, was die Bea angesprochen hat, nämlich diesem Orgasm Gap. Und ihr werdet es alle wissen, Frauenleben sind mit Gaps sozusagen überfrachtet. Vom Gender Pay Gap zum Pension Gap zum Orgasm Gap. Also, und um das ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen, das ist international genau gleich wie in Österreich. Da gibt es nicht wahnsinnig viel Unterschied. Aber es ist ungefähr, also Männer kommen im Durchschnitt 70 bis 100% und Frauen 30 bis 60%. Und da bewegen wir uns. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber geht's immer nur darum und ist Sex nicht auch noch was anderes, außer, dass man jetzt einen Orgasmus kriegt? Weil es geht ja auch um Nähe und um Vertrauen und um sozusagen andere feinstoffliche Dinge. Aber das mit diesem Gap, habe ich zwei Fragen an die Runde. Erstens, geht es darum, dass wir eben, wie jetzt schon besprochen, uns so sozialisieren und deswegen so zur Verfügung stehen als Frauen und es deswegen nicht funktioniert, heterosexuell? Oder ist es auch das, dass wir uns gar nicht so mit uns selber beschäftigen und wir dann gar nicht wissen, was Bedürfnisse sind und ergo auch Männer nicht erfüllen können, was es denn wäre? Also vielleicht auch die Erfahrung, die ihr da mitbringt aus dem Podcast und von den Lauschis?
Also eigentlich gleich zu der letzteren Frage eher. Wenn wir nicht selber wissen, was uns gefällt, das ist ein Thema, was wir sehr oft besprechen. Wir sagen auch immer, man soll einfach anfangen eigentlich, bevor man sexuelle Handlungen vielleicht mit einem Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, vielleicht mit sich selbst mal anfangen. Was gefällt mir? Wie möchte ich berührt werden? Wie möchte ich mich selber berühren? Ich glaube, das Problem ist nämlich, dass, also zumindest in meiner Generation, ich bin jetzt 35, ist es schon noch so gewesen, das hat Scham. Bereich. Und da fasst man sich nicht an. Und das hat was gemacht. Wir haben eine Folge, die jetzt bald dazu kommt, zur Bisexualität. Und da habe ich mit einer Freundin darüber geredet, die in einer heterosexuellen Beziehung war und auch jetzt nicht unglücklich, aber jetzt mit einer Frau zusammen ist und erst jetzt nochmal eine ganz andere Ebene erfährt, weil sie diese Scham hatte, zum Beispiel mit ihrer Freundin Oralsex zu haben. Und das fand ich auch ein interessantes Thema, weil es, glaube ich, sehr viel auch mit dem zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind noch. Also wir sind in der gleichen Alterskohorte. Und ich glaube, dass damit beginnt oft, dass man sich da nicht anfasst. Aber das Problem ist, wenn du dich nicht selber anfasst, wirst du es nicht lernen, was dir gefällt. Und ich habe ein sehr gutes Buch dazu auch mal gelesen über Orgasmen, dass wenn man die auch, weil viele kommen ja zu uns und haben die Frage, hey, ich habe jetzt noch nie einen Orgasmus gehabt, wie kann ich das üben? Man kann es üben, Orgasmen zu bekommen. Man muss halt einfach anfangen, sich selbst zu befriedigen. Deswegen würde ich sagen, startet mal mit dem und der Rest fügt sich dann wahrscheinlich, weil wenn ich nicht selber weiß, was ich mag, wie soll ich es denn kommunizieren können?
Naja, und ich glaube, das Thema, dass einfach Männer einfach einmal machen, und ich glaube, das bemerkt man im Zusammenleben, im Alltag mit ihnen ganz oft, die gehen die Dinge an. Die denken nicht so viel drüber nach, sie machen einfach. Ich finde, man merkt das in der Arbeit, man merkt das im Privatleben. Und ich würde jetzt einmal sagen, dass viele Männer, die in Beziehungen mit Frauen sind, nicht unbedingt das super finden, wenn sie 10 Jahre nicht befriedigt haben können, sondern dass es schon auch der Wunsch ist, erfülltes Sexualleben zu haben. Aber natürlich ist es halt eine Frage der Anatomie. Ich finde, da kann keiner was dafür. Wenn Körper sehr unterschiedlich sind, wenn man einfach penetrativ nicht zum Orgasmus kommen kann zu zweit, dann muss man einfach andere Dinge ausprobieren. Aber das Wichtige ist, dass man drüber spricht und auch vielleicht mal macht, selber einmal die Hand irgendwo hinführt und sagt, eigentlich gefällt mir das. Ich weiß, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen, aber jetzt probieren wir mal was anderes. Also ich kenne jetzt in meinem Bekanntenkreis nicht viele Männer, die dann sagen, auf gar keinen Fall, ich möchte jeden Tag Sex auf die gleiche Art und Weise haben. Die meisten sind ja eh offen dafür. Das ist auch bei Frauen, glaube ich, so. Tendenziell ist man offen für Neues. Nur es ist halt immer so ein bisschen schambehaftet. Man will irgendwie nicht irgendwie was aufrühren, was jetzt jahrelang so funktioniert hat. Aber das ist auch unsere Verpflichtung irgendwie, wenn man gelingende Beziehungen im Alltag gestalten will, dass man halt selber Initiative ergreift.
Bea, die Anatomie?
Also ich glaube, wenn es nur daran liegen würde, dass in heterosexuellen Konstellationen unterschiedliche Körper zusammenkommen mit unterschiedlicher Anatomie, dann würden Männer ja auch nicht zum Orgasmus kommen. Aber dann würden Frauen ja auch nicht wissen, was sie tun sollen. Also es ist nicht nur eine Frage von, die Körper sind unterschiedlich und man ist halt mit einem anderen Körper aufgewachsen und weiß nicht so, sondern es ist schon auch eine, es hat schon offenbar was, es, da ist offenbar was anderes auch im Spiel, ne? Weil Männer haben ja Orgasmen. Bei heterosexuellem Sex. Und ich glaube, was du auch angesprochen hast, ist ein wichtiger Hinweis. Und zwar, du hast angesprochen, dass es für Frauen eben schwierig ist, oder eigentlich fast unmöglich, bei nur penetrativem Sex zum Orgasmus zu kommen. Und das ist ja das Kernproblem bei heterosexuellem Sex, nämlich, dass es sich an der männlichen Anatomie orientiert, obwohl zwei Personen daran beteiligt sind. Mit Genitalien, ne? Mit unterschiedlichen Genitalien.
Ja, aber ist es so? Weil wie oft hat man denn auch Oralsex in der Beziehung? Also das ist ja jetzt, glaube ich, nicht nur, es beschränkt sich ja nicht nur jede heterosexuelle Beziehung auf penetrativen Sex.
Ich sage nicht, dass es sich auf penetrativen Sex beschränkt, aber wenn wir über Sex sprechen, kulturell ist meistens penetrativer Sex gemeint.
Okay.
Und das ist halt das, was Frauen am wenigsten zum Orgasmus bringt. Ne? Und mein Plädoyer wäre halt, auch heterosexuellen Sex ein bisschen umzuorientieren und das tatsächliche Sexualorgan der Frau, nämlich die Klitoris, mehr mit einzubeziehen, weil dann wäre es für Frauen halt auch nicht schwierig, zum Orgasmus zu kommen. Denn die Vagina ist eben nicht das Sexualorgan der Frau, sondern es ist die Klitoris. Und ja, also wenn man sozusagen heterosexuellen Sex ein bisschen von dieser Obsession mit Penetration wegkriegen würde, dann wäre es halt auch ein gleichberechtigter Sex, also gleichberechtigterer Sex, wo es halt auch tatsächlich möglich wäre, dass alle Beteiligten ihren Spaß haben dabei.
Ja, ich möchte auf was anderes noch kommen, nämlich, ich bin ja noch damit aufgewachsen und ihr vielleicht auch, Sex sells. Also sobald man irgendwas mit Sex auflädt, dann verkauft sich's besser, dann verkaufen sich Magazine besser, Filme besser. Es ist alles, was sozusagen dieses Label hat, geht besser über den Ladentisch. Und jetzt ist es aber so, dass die Generation Z eigentlich diesen ganzen Oversexen nicht mehr will. Da gibt's ich habe schon wieder eine Studie mitgebracht, bitteschön. Eine Übersichtsstudie von der UCLA besagt, dass eben diese Generation Z, also zwischen 95 und 2010 geboren, viel weniger Sex hat als ihre Eltern- und Großelterngeneration in deren Jugend, Punkt 1, und dass sie aber auch in Medien, in Filmen und so weiter das auch nicht wollen. Sie wollen nicht ständig diese Bilder sozusagen gezeigt bekommen. Und ich frage mich, ich kann es nicht beantworten, aber ihr könnt es vielleicht schon beantworten, dass diese Übersexualisierung vielleicht auch, sage ich ein blödes Wort, aber ich sage es halt trotzdem, eine Gesellschaft Brüder werden lässt.
Ich glaube, du bist ja selber in den Medien. Ich glaube, das Wort heißt Reaktanz. Und das, glaube ich, kommt bei vielen Themen, wenn die Leute einfach eine gewisse Zeit lang extrem overdosed werden mit diesen Themen. kommt es irgendwann mal dazu, dass man sich dafür nicht interessiert. Wenn ich jeden Tag Werbung von Spaghetti mit Tomatensauce kriege, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, dass ich die esse. Also ich glaube, das ist ein ganz normales psychologisches Verhalten und vielleicht kann man das auch so rückführen, dass die Jugend halt so viel Zeit wie noch nie mit Medien verbringt. Man kauft sie nicht nur, ein Magazin liest es Cover to Cover und es ist wieder erledigt, sondern man ist ständig bespielt von allen Seiten, im Freundeskreis, jeder hat irgendwie das Handy die ganze Zeit. Also vielleicht ist das ja auch wieder eine interessante Entwicklung, vielleicht ist das ja auch wieder so ein bisschen die Chance, dann doch wieder die Außenwelt ein bisschen auszublenden, sie wieder auf sich zu besinnen. Ich finde es auch interessant, weil du sagst Studien. Ich habe jetzt auch erst einmal vor kurzem eine gelesen, dass junge Leute so spät Sex haben wie noch nie zuvor. Also es ist zwischen 17 und 18 das erste Mal Sex. Ich meine, also meine Generation, das war nicht unüblich, dass man mal mit 13, 14 losgelegt hat. Es war halt so, oh mein Gott, mein gut behütetes Kind mit 13, 14 sicher nicht. Aber es ist halt so, ja, der Körper ist sexuell, immer schon. Von Anbeginn an, wo er auf der Welt ist. Wir haben einmal eine Expertin bei uns im Podcast zu Gast gehabt, die gesagt hat, sogar beim Fötus werden schon so Reize gemessen. Also das ist im Mutterleib, spürt der Körper schon, was diese Stimulationen ausmacht. Und das ist auch ein wohltuendes Gefühl und so. Das ist ja nicht nur schlecht und Sex braucht man immer jemanden anderen, sondern Sex passiert auch in mir, mit mir und nicht nur durch Penetration, nicht nur durch Pornos, nicht nur durch Medienkonsum. In erster Linie fängt es da an.
Da möchte ich gleich einhaken, weil mit da, ich glaube, dass die jungen Menschen sehr viel Stress erleben. Es passiert in unserer Welt so viel. Wir haben den Klimawandel vor, also der Klimawandel ist schon da. Sie machen sich sehr viele Sorgen, sie haben sehr viele Ängste. Mhm. Und wenn ich dauernd nur darüber mir nachdenke, was alles schlecht läuft in der Welt, bin ich vielleicht auch nicht so offen und frei, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil Sex hat was sehr Kreatives, etwas sehr, also ist etwas Schöpferisches eigentlich auch. Und dafür braucht man ja auch irgendwie die Lust. Aber wenn ich die meisten Menschen in meinem Umfeld anschaue, hat auch keiner mehr vom Leben Lust. Und wie will man dann eigentlich Sex haben? Mhm. Also ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir damit oversexed waren, sondern ich glaube, weil wir damals noch nicht so viel gestresst waren. Wenn man sich anschaut, die sagen zwar immer, die Gen Z arbeitet nicht, aber die Gen Z arbeitet sau viel. Meine Mama musste neben ihrem Studium nicht hakeln, weil sie sich das Leben easy finanziert hat mit einem Sommerjob. Das können die heutigen Jugendlichen nicht mehr erwarten, außer sie haben gut verdienende Eltern. Und viele leben auch noch zu Hause. Wie willst denn du ausschweifendes Sexleben haben, wenn die Mama nebenan sitzt? Also, sorry, es geht ja nicht ganz aus, zumindest weiß ich das noch von meiner Erfahrung. Aber ja, ich denke mal halt, das ist ein Mix aus beiden natürlich. Ich glaube sehr wohl, dass wir sehr viel über Sex geredet haben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig gewesen, vor allem für uns Frauen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht der Zeitgeist da, über Sex zu reden. Es ist halt gerade, sind andere Themen wichtig. Viele haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Es ist sehr viel Stress da und ich glaube, wer gestresst ist, kennt das selber, hat oft vielleicht so Übersprungshandlung Sex, aber es ist kein erfüllender Sex. Und das ist, glaube ich, das, was die Jugend gerade
beschäftigt. Und ich glaube, dass es oft ein bisschen, also ohne das jetzt auch als feministischen Akt zu bezeichnen, ist es, glaube ich, auch für viele ein feministischer Akt, mal nicht Sex zu haben. Also wir kriegen durchaus viele Nachrichten auch in diese Richtung, dass man sich dem ein bisschen fast bewusst entzieht.
Da muss ich jetzt, Bea, ich würde dich ja gerne noch einbieten, aber jetzt fällt mir nämlich ein, dass es tatsächlich einen Trend gibt, der sozusagen wie wenn man in der Fastenzeit keinen Alkohol trinkt, dass man eben auch keinen Sex mehr hat. Und das gibt es unterschiedlich. Intensiv wird das betrieben. Korea ist da ganz vorn dabei. Die verzichten überhaupt, die sagen, okay, mit Männern, mit Heteromännern, ich will mit denen weder Sex noch Kinder noch ein Leben. Ihr geht's mir alle auf die Nerven, um es höflich zu formulieren. Und Leonie, du hast das doch auch gemacht, oder? Hast du Männer gefastet?
Ich habe Männer gefastet.
Und warum hast du das gemacht?
Weil ich aus einer gewaltvollen Beziehung gekommen bin.
Und was hat es mit dir gemacht, diese Fastenzeit?
Es gab einmal die eine Zeit nach der Beziehung und ich habe es dann noch einmal gemacht auf einer längeren Sicht und ich muss sagen, es war sehr befreiend für mich, weil ich mich sehr darauf konzentriert habe, mal auf mich und was meine Bedürfnisse sind, generell meine Wünsche auch ans Leben sind. Ich habe in der Zeit auch beschlossen, dass ich meine psychotherapeutische Ausbildung anfange. Also es war auch eher etwas für mich einfach Ruhe finden, weil mir ist einfach aufgefallen, ich bin ständig beschäftigt gewesen, auf Dates zu gehen, habe mir von den langweiligsten Männern der Welt anhören können, wie ich leben soll und was whatever.
Dass dein Job scheiße ist.
Mein Job ist scheiße, weil ich bin Influencerin, sowieso Katastrophe. Und dann habe ich mir gedacht, so nein, ich mache da mal einen Cut und schau mal, was mir gut tut. Komm auch wieder zu mir, weil ich glaube, man zieht halt auch immer das an, wie man sich gerade auch selber sieht und fühlt. Also ich sage jetzt nicht, dass irgendein Mensch verantwortlich ist dafür, welche Menschen in seinem Leben sind. Aber es ist schon manchmal so, dass wenn man einen sehr negativen Blick aktuell auf sich selber hat, dass man vielleicht auch das gerade wieder zu sich holt. Und ich wollte mich davon distanzieren und ich habe einfach gemerkt, boah, ich habe so viel Zeit. Ich habe auf einmal, wenn man kein Tinder, Bumble und Hinge nutzt und dauernd schreibt, man hat so viel Zeit auf einmal. Ich habe ganz tolle Hobbys. Ich bin jetzt so häkeln, Sauertalk, Brot, malen nach Zahlen. Ich habe alles durch, Leute. Wenn ihr was wissen wollt, redet mit mir drüber. Ich kann euch wirklich Tipps geben. Aber es hat so etwas Befreiendes gehabt und es war so schön. Und man lernt ja dann wieder, man hat irgendwann mal gesagt, gut, ich probiere es, weil ich wünsche mir eine Beziehung. Und das wollte ich schon. Ich bin ein großer Verfechter für, wir sind Menschen, wir wollen in Beziehung sein. Ob das freundschaftliche Beziehungen sind, das ist auch eine Entscheidung. Oder eine partnerschaftliche. Ich wollte eine partnerschaftliche Beziehung. Und ich habe mich dann wieder auf den Datingmarkt geschmissen. Und es war auch, es gab katastrophale Dates. Und es war trotzdem auch eine schönere Erfahrung. Aber ich bin mit mir selber im Reinen zu den Dates gegangen. Und das war toll.
Aber das heißt, abgegangen ist dir eher dieses Beziehungselement und ja, weniger...
Sex habe ich mit mir super, deswegen.
Nie enttäuscht.
Nie enttäuscht. Ich will jetzt hier keine Werbung machen für Toys, aber sagt es mir dann später einfach, was ihr wissen wollt. Deckname Hobbys.
Aber Bea, wenn du das so hörst, sozusagen dieses Männerfasten oder überhaupt dieser Rückzug aus diesen heterosexuellen Beziehungen, ich meine, es ist, ich weiß, du bist gern auch radikal, ich finde es schon auch ein bisschen radikal zu sagen.
Radikal heißt ja nichts anderes als an die Wurzel gehen, nicht? Im Wortsinne.
Und so ein Gescheitmeier bist du auch. Ja. Aber sozusagen, wenn man sagt, wir sind eine Gesellschaft, wir haben Männer und Frauen in der Gesellschaft, nicht alle sind queer und oder...
Das würde ich widerlegen. Freud hat auch gesagt, wir sind alle am Anfang bisexuell.
Ja, wir sind, okay, gut, dann sind wir eigentlich alle queer, aber nicht alle entscheiden sich dafür, das zu sein. Vielleicht ist das korrekter. Aber irgendwie sozusagen jetzt zum Ende vielleicht auch was Konstruktives, wie könnte man es denn angehen miteinander, ohne dass man jetzt sagt, okay, das Patriarchat hat leider die Männer so vermurkst, dass man mit denen nie wieder was machen kann. Das werden wir, also wir hier werden es nicht lösen, aber als Ansatz, wie könnte man sich's denn vorstellen? Wie kommen wir denn einen Schritt weiter?
Ich würde gern zwei Sachen sagen dazu. Ich würde zum einen gern noch was sagen zu dem Thema davor, als es darum ging, warum hat die Gen Z weniger Sex? Und ich glaube, das liegt einerseits daran, dass, was die Leonie auch schon gesagt hat, dass einfach wir in einer Welt leben, die gerade untergeht. Ja. Und das nicht unbedingt gerade dafür sorgt, dass man sehr Lust auf Sex hat, das ist das eine. Aber ich glaube, das zweite ist, und das ist etwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr entleiblicht sind. Ja? Wo wir ganz viel als Avatare im Internet existieren. Und das sieht man auch, also da geht es jetzt nicht nur um Sex, sondern das sieht man auch in anderen Kontexten, auch darin, wie wir in Beziehung treten miteinander. Man sieht, Menschen werden immer einsamer, weil sie sich immer weniger körperlich begegnen. Ja. Damit meine ich jetzt, wie gesagt, nicht nur Sex, sondern ich meine auch körperliche Nähe in einer anderen Hinsicht. Ich meine, dass wir Leuten wirklich gegenüber sitzen, wenn wir sie treffen und nicht nur irgendwie vorm Handy sitzen und mit irgendwem DMs schreiben. Also das ist grundsätzlich ein Phänomen in unserer Zeit, dass wir so entkörperlicht sind miteinander auch. Und das halte ich für ein großes Problem. Das ist nur eine zusätzliche Ebene, die ich dann auch da reinbringen wollte, weil ich das wichtig finde, weil es eben nicht nur ein Problem des Sex ist, sondern ein Problem unserer ganzen Beziehungspraxis eigentlich im Moment. Und das uns nicht gut tut. Aber ich werde jetzt nicht quasi die eine Lösungsvorschlag bringen für heterosexuelle Paarbeziehungen. Also falls das ist, was du möchtest von mir, ich glaube, dass es tatsächlich in dem Bedingungsgefüge, in dem wir uns wiederfinden, da eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, das erfüllend gestalten zu können und schon gar nicht gleichberechtigt. Weil selbst wenn alle, die sich darin befinden, sich nach bestem Wissen und Gewissen darum bemühen, gibt es eben dieses äußere Bedingungsgefüge. Meine Lösung ist, dass ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, die romantische Paarbeziehung als das große Ideal, das wir alle wollen sollen, ein bisschen vom Thron zu stürzen und andere Beziehungen mehr wertzuschätzen, andere Beziehungsformen ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Man kann ja dann, wenn man das unbedingt möchte, auch noch eine romantische Paarbeziehung haben nebenbei. Dann haben die Freunde auch alle paar Jahre was zu tun mit Eis bringen und Tränen trocknen. So. Ist ja auch eine Beschäftigung. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir uns auf andere Beziehungen in unserem Leben konzentrieren sollten, die uns auch, glaube ich, langfristig glücklicher machen, die uns auf ein tragenderes und stabileres Fundament stellen würden.
Wie Freundschaft zum Beispiel.
Wie zum Beispiel Freundschaften, ja.
Okay, gut, also keine Lösungen von der Bea, das habe ich ein bisschen erwartet, aber, aber ich würde, wir sind eigentlich über der Zeit, vielleicht noch eine kleine, ein kleiner Happen noch zum Ausgang zurück, feministischer Sex, ja, nein, weiß nicht. Habt ihr für euch ganz persönlich einen Weg gefunden zu sagen, dass ich bin Feministin und mein Sex-Potpourri passt aber da rein und ich erlaube mir gelegentliche Ausritte dort und dahin? Also seid ihr fein miteinander mit Feminismus und Sex?
Ich schon.
Ja, ja und ja und ja?
Ja, und ich finde, das würde ich gerne auch noch, also ich kann ja nie meine Klappe halten, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass wir eben nicht nur über Consent sprechen, wenn wir über feministischen Sex sprechen, sondern dass wir auch darüber sprechen, dass alle, die beteiligt sind, tatsächlich ihre Freude und Befriedigung finden in diesem Sex und dass es um mehr geht als nur Consent, wenn wir über Sex sprechen.
Es geht um mehr als nur um Consent und jetzt sind wir fertig. Vielen herzlichen Dank.